willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Ich spreche heute mit dem Institutsdirektor Professor Dr. Norbert Schneider über 30 Jahre Deutsche Einheit. Und wir wollen zusammen herausfinden, wie die Forschung auf dieses einschneidende Erlebnis, das die Lebensläufe von 16 Millionen Menschen umgewälzt hat, reagiert hat und was wir jetzt rückblickend nach 30 Jahren sagen können zu dem Umbruch und zu seinen Folgewirkungen. 1989-90, da waren Sie noch nicht Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung wie heute, aber haben sich schon mit Bevölkerungsforschung beschäftigt. Und war denn die DDR-Bevölkerung und die wiedervereinigte Bevölkerung für Sie damals auch schon ein Forschungsthema?
Nun ja, also mit dem Thema DDR hat man sich bis 1989, was die Sozialforschung anbelangt, relativ wenig beschäftigt. Es gab auch in der DDR kaum Sozialforschung, kaum empirische Sozialforschung, wie sie sich damals im Westen so langsam entwickelt hat. Insofern, man konnte sich auch mit den ostdeutschen Kollegen nicht wirklich austauschen. Es gab keine Literatur, keine ernstzunehmende wissenschaftliche Literatur aus dem Osten. Die DDR-Sozialforschung war beschränkt letztlich auf Ost-Berlin und Leipzig mit einigen wenigen Studierenden jeweils, mit einer starken Einmischung auch der Staatsführung auf die Fragestellungen, die beforscht werden durften. Also man durfte zum Beispiel eigentlich nicht danach fragen, nach Gehaltsunterschieden, weil es ja irgendwie klar war, es gibt keine angeblich. Und selbst die Forscher in der DDR, die wenigen ernstzunehmenden Studien, die es gab, mussten ihre Ergebnisse abgeben. Üblicherweise war es so, es gab ein maschinengeschriebenes Original mit, wenn ich mich recht erinnere, zugelassenen 6 Durchschlägen. Das war's und das musste man dann an die entsprechenden gesellschaftlichen Institutionen abtreten und hatte dann selber als Forscher gar keinen Zugriff mehr darauf. Und dadurch gab es das, was im Westen eben dann doch schon üblich war, keinerlei kumulative Forschung. Und mithin war sozusagen der Osten, die DDR, jetzt für eine westdeutsche Sozialforschung quasi nicht existent. Und mit der Wende hat sich das für viele erstmal auch nicht geändert. Und wir wissen ja, dass die Menschen in Westdeutschland durch die Wende oder durch die Wiedervereinigung sehr viel weniger auch persönlich tangiert worden sind als die im Osten. Aber es galt eben zum Teil auch für die Sozialforscher. Und einige wenige haben sich dann sehr frühzeitig mit dem Thema beschäftigt. Tatsächlich habe ich auch dazu gehört, weil man einfach schon die Idee hatte, auch damals schon, dass wir sehr wenig über die Situation, die gesellschaftliche Situation in Ostdeutschland wissen und dass die Wiedervereinigung eine massive Auswirkung haben wird auf die Menschen im Osten. Wir hatten überhaupt keine Idee, wie die aussieht, aber dass sie stattfinden wird, das war uns eigentlich schon allen klar. Und es war natürlich eine einmalige Gelegenheit. Viele sprachen damals von einem Quasi-Experiment. Ja. Das war natürlich eine einmalige Gelegenheit, schnellstmöglich. Das heißt schon 1990, also sozusagen in der Dynamik der Wiedervereinigung, allererste Befunde zu sammeln und letztlich ja die Idee zu entwickeln, die erstmal längsschnittlich zu entwickeln. Viel ist davon allerdings nicht übrig geblieben von diesen Ideen.
Und eine Theorie, die damals geteilt wurde in der Sozialforschung, war die, dass die Gesellschaft der DDR mit der Wiedervereinigung das auch aufholen würde, was im Westen schon passiert war an Modernisierung zum Beispiel.
Ja, in der Tat gab es aus sozusagen der westdeutschen Betrachtung eine sehr dominierende These, das war die These der nachholenden Modernisierung. Wolfgang Zapf, ein relativ bekannter Sozialforscher, war einer der Protagonisten dieser These. Und die Idee war eben, es gibt einen praktisch flächendeckenden Modernisierungsrückstand auf allen Ebenen der DDR. Und letztlich Ziel der Wiedervereinigung unter dem Gesichtspunkt ist es, diesen Rückstand schnellstmöglich aufzuholen und mithin, ja, wenn man so will, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, in dem der Osten so wird, wie der Westen schon war. Mhm. Und die These war damals dominant, aber dennoch gab es auch eine Gegenthese, die segelte damals unter dem Namen der divergierenden Modernisierung. Die ist im Prinzip von der Annahme ausgegangen, ja, die Bundesrepublik Deutschland hat einen Modernisierungsvorsprung in vielen Bereichen, in vielen anderen aber durchaus nicht. Und in manchen hat sogar die DDR einen Modernisierungsvorsprung, das hat man so nicht genannt, aber das steckte im Prinzip hinter dieser These. Und mithin war zu erwarten, aus Sicht dieser These, dass es eben nicht eine einseitige Anpassung oder Annäherung des Ostens an den Westen gab, sondern je nach Ebene, je nach Dimension wechselseitige Annäherungsprozesse. Und wenn man diese Diskussion 30 Jahre später reflektiert, dann kann man ganz klar feststellen, dass die These der divergierenden Modernisierung die zutreffende gewesen war.
Nun sehen wir wahrscheinlich heute die Lage ein bisschen entspannter. Damals ging es dann auch um Ressourcen und Zuständigkeiten und man wollte dann nicht ohne weiteres zugeben, sozusagen, dass man bestimmte Sachen auch erhalten könnte. Ich finde es auch eine interessante Parallele, dass sowohl die gesellschaftliche Zielvorgabe, die es sich anzupassen durch den Beitritt an das westdeutsche System, als auch, dass die Forschung sich vorgestellt hat, dass die Entwicklung eine solche Richtung nehmen würde. Da frage ich mich in dem Zusammenhang, Sozialforschung ist ja oft auch eine sehr kritische Wissenschaft, die Machtverhältnisse analysiert und Ungleichheiten betrachtet. Wenn man das nun vor so einem Hintergrund nimmt, zumal auch die DDR-Bevölkerung sich dann ganz stark in Richtung Westen orientiert hatte, war es dann überhaupt möglich, diese Brüche, Ungleichheiten aufzuzeigen oder kritisch diese Wende und Wiedervereinigung zu diskutieren, auch in der Forschung?
Ja, die Forschung hat sich schwer getan und die Soziologie ist eine kritische Sozialwissenschaft. Ja, ich würde mal sagen, die Soziologie war eine kritische Sozialwissenschaft in den 60er, 70er, vielleicht auch noch frühen 80er Jahren. Und dann hat sie sich doch ein Stück weit verändert. Und die heutige empirische Sozialforschung, die ja einen wesentlichen Teil der sozialwissenschaftlichen Forschung ausmacht oder der Soziologie, beileibe nicht, die gesamte, aber doch einen wesentlichen Teil, da kann man eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass sie gesellschaftskritisch ist. Also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war die Soziologie in vieler Hinsicht schon auch ihren Charakter, hatte sie verloren, sozusagen diese reine Gesellschaftskritik zu sein. Das muss man sehen. Und wir hatten damals, zu der Zeit ging es wirklich darum, jedenfalls für den Teil, der für die empirische Sozialforschung stand, ja, überhaupt mal geeignete Methoden zu entwickeln, wie man Daten erheben kann, um gesellschaftliche Entwicklungen vernünftig zu beschreiben bzw. vernünftig erklären zu können, auf einer fundierten empirischen Basis. Da steckte man im Vergleich zu heute in vieler Hinsicht noch in den Anfängen. Und das Zweite war, dass es für die DDR oder für Ostdeutschland dann nach der Wiedervereinigung zunächst mal überhaupt keine Daten gab. Also das ist das, was wir eingangs schon verhandelt haben. Und damit es auch keine vernünftige Vergleichsgrundlage gab. Und ich habe damals aufgrund bestimmter, in der Hinsicht günstiger Umstände, Zugang gehabt zum Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig, was eine der wenigen Einrichtungen war, die sowas Ähnliches aus heutiger Sicht wie zuverlässige empirische Sozialforschung. Betrieb und in der Tat war es möglich, einige der vorhandenen Datensätze, 2, 3, mehr waren das nicht, nach 1990 ja tatsächlich zu bekommen und auszuwerten. Das war so eine erste kleine Referenz, die man hatte. Er hat aber dann eben auch schon gemerkt, dass die Indikatoren, die Messinstrumente, nur bedingt weiterführend waren, also die Daten nur geringfügig belastbar waren. Und dann ist natürlich 90, 91 ganz viel Markt- und Meinungsforschung passiert im Osten. Und jeder hat dann irgendwelche schnell gestrickten Daten rausgehauen sozusagen. Das war für die Sache letztlich auch nicht dienlich. Und bis auch im Osten dann eine gute, zuverlässige Datengrundlage allmählich geschaffen worden ist, hat es eine ganze Weile gedauert. Und in der Phase war es einfach schwierig. Auch die Geschehnisse dort, die ja teilweise dramatisch waren unter sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten. Also ich erinnere nur an bestimmte Dinge wie der extrem stark ausgeprägte Rückgang der Geburtenhäufigkeit, als Beispiel nur. Oder die dann doch sehr rasch ansteigende Arbeitslosigkeit mit der Frage, welche Folgen, was macht es mit den Menschen, welche Folgen hat es. Dazu konnte man, sage ich jetzt mal, bis 93 praktisch keine fundierten Antworten geben, weil man keine geeigneten Daten hatte. Man konnte es irgendwie beobachten. Aber ja, sehr viel mehr Grundlagenwissen hatte man zunächst nicht.
Und dann wahrscheinlich war halt noch ein weiterer einschränkender Faktor, dass die Bevölkerung sich auch nicht am Fleck befand, sondern dann es zu einer massiven Binnenwanderung kam und man ja diese Leute auch wahrscheinlich nicht verfolgt hat in ihre neuen westlichen Orte, oder?
Das kann man bis heute letztlich nicht. Also Tatsache ist, es gab ab 1990 eine sehr ausgeprägte Ost-West-Wanderung. Und der Osten hat bis 2018 Wanderungsverluste Richtung Westen hinnehmen müssen, die allerdings immer kleiner geworden sind. Jetzt aktuell ist es so, dass tatsächlich geringfügig mehr Menschen in den Osten wandern von Westdeutschland als umgekehrt. Sicherlich sind da einige dabei, die in der Vergangenheit vom Osten in den Westen gewandert sind und jetzt zurückkehren. Aber selbst da haben wir keine belastbaren Daten. Das ist eine These, die können wir empirisch aber nicht belegen. Also Fakt ist, das Wanderungssaldo zwischen Ost und West ist ausgeglichen. Und das bedeutet aber für die Sozialforschung, wenn sie krude Vergleiche vornimmt zwischen Ost- und Westdeutschland, dass die Frage sich stellt, was vergleiche ich eigentlich womit? Und wenn ich Ost- mit Westdeutschland vergleiche aus einer soziologischen Sicht, dann betrachte ich diese zwei Regionen ja im Prinzip auf der Basis der Menschen, die dort leben. Ich könnte ja Infrastrukturen betrachten oder, keine Ahnung, das Bruttoinlandsprodukt oder irgendwelche anderen ökonomischen Indikatoren. Aber ich betrachte im Prinzip Menschen. Und natürlich sind die Bevölkerungen Ost- und Westdeutschland nicht stabil, sondern die vermischen sich. Und je länger ich seit 1990 warte, umso größer ist die Vermischung, beziehungsweise umso mehr neue Menschen sind natürlich geboren worden, beziehungsweise schon verstorben. Sodass, wenn ich Deutschland Ost und West vergleiche, 1990 und 2020, ich natürlich vollkommen unterschiedliche Bevölkerung vergleiche. Was eigentlich den Vergleich per se schon obsolet werden lässt. Und ja, viele Menschen sind dann 2020 in Ostdeutschland, die waren aber 1990 im Westen und umgekehrt. Also insofern ist man da schon relativ stark limitiert und man muss sich sehr genau überlegen im Vorfeld, was man womit vergleicht und wie weitreichend dann die Ergebnisse, die man hat, interpretierbar sind. Und da stößt man, wie gesagt, an vielfältige Grenzen. Aber Fakt ist, es stellt sich hier schon die Frage, macht 30 Jahre nach der Wiedervereinigung es überhaupt noch Sinn, Ost- und Westdeutschland zu vergleichen? Und da würde die Antwort lauten, ja und nein. Also es hängt davon ab, welche Sachverhalte ich betrachte. Und bei bestimmten Sachverhalten würde ich nach wie vor behaupten, ja, es macht Sinn. Bei anderen wäre ich eher vorsichtiger. Und da müssen wir eher kleinteiliger werden. Also Ost- und Westdeutschland sind ja keine homogenen Entitäten. Leipzig ist anders als Neustrelitz. Und Essen ist anders als München. Oder wiederum anders als Hof. Und von daher müssen wir ja erstmal diese Vielfalt, die jeweils in Ost- und Westdeutschland herrscht, betrachten. Wir können sehen, dass es Nord-Süd-Unterschiede gibt, die in vieler Hinsicht stärker ausgeprägt sind als Ost-West-Unterschiede. Also deswegen, das, was man damals ganz selbstverständlich gemacht hat, Anfang der 90er Jahre, wir vergleichen Ost- und Westdeutschland, muss man heute zumindest ein Stück weit kritischer hinterfragen und sehr in Abhängigkeit sehen, die Antwort von der Fragestellung. Mhm. Und da würde ich, wenn man konkrete Beispiele nennen würde, da würde ich schon sagen, es macht Sinn, Sachverhalte zu betrachten, durchaus auch in einem längeren zeitlichen Horizont auf der Grundlage von Ost-West-Unterschieden. Das klassische Beispiel, um nur eins zu zitieren, ist der Anteil nicht-ehelicher Geburten. Den kann ich relativ gut nachvollziehen seit ungefähr 1870, also 150 Jahre. Und wenn ich für 1870 und die ganze Zeit bis heute sozusagen die spätere und ehemalige DDR mir räumlich abbilde und die Bundesrepublik Deutschland, dann stelle ich über all die 150 Jahre weg, der Anteil nicht-ehelicher Geburten ist im Osten immer höher gewesen. Mhm. Also es hat offensichtlich Gründe, die nichts mit der Zweistaatlichkeit zu tun haben, sondern andere Gründe. Das hat was mit Sozialstruktur zu tun. Also die Leibeigenschaft wurde im Osten sehr viel später abgeschafft, im Westen hat sie teilweise gar nicht bestanden. Aber erst sozusagen gegen Mitte des 19. Jahrhunderts in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen als Beispiel. Mhm. Oder das Junkertum, das waren einfach sozialstrukturelle Sachverhalte, die es im Westen gar nicht gab, die eine Wirkung entfaltet haben, die sehr lang nachgewirkt hat. Und der sehr viel stärkere Säkularisierungsgrad im Osten, der schon 19. Jahrhundert feststellbar war, bis heute feststellbar ist, hat einen Einfluss, um nur jetzt mal zwei Beispiele zu nennen. Also wenn ich Ost-West vergleiche und dann muss ich mich auch fragen, welchen Zeitraum nehme ich im Blick. Nicht nur welche Region, welches Thema, sondern auch welchen Zeitraum. Betrachte ich 1990 bis 2020 oder fange ich 45 an oder gehe ich noch weiter zurück. Und dadurch entsteht eine relativ komplexe Matrix und vor dem Hintergrund dieser Matrix dann eine richtige Entscheidung zu treffen, was vergleiche ich womit und was bedeutet das eigentlich, ist oftmals ziemlich kompliziert.
Das war's für heute mit dem Podcast vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Beim nächsten Mal gibt's auch wieder interessante Studien und es würde mich freuen, wenn euch das dann auch wieder interessiert. Bis dahin, tschüss!